Wer ist Jesus für dich? Diese Antwort ist alles entscheidend. Was du darauf antwortest, darauf kommt es an. Ist er ein Zimmermann aus Nazareth, wie die Menschen damals dachten? Ist er der Erfinder von Weihnachten, wie manche heute meinen? Gottes Sohn? Ist er ein Spinner? Retter der Welt? Oder sowas wie David Copperfield der damaligen Zeit, so ein Zauberkünstler? Oder ist er ein Heuchler, ein Freund? Ist er Narr? Oder ist er Herr über alles? Die Antwort ist alles entscheidend. Es gibt viele Kopien. Ich glaube, es gibt ein Original. Und dieses Original finde ich in der Bibel. In dieser neuen Serie, die wir in der Gemeinde beginnen, da geht es um die 7 Ich-Bin-Worte. Also das, womit Jesus sich vorstellt. Er stellt sich vor als das Brot des Lebens, als das Licht der Welt, als die Tür, als der gute Hirte, die Auferstehung, der Weg und die Wahrheit und das Leben und als der wahre Weinstock. Jesus stellt sich im Johannesevangelium selbst vor. Und wir schauen uns gemeinsam in dieser Serie an, wie er sich bezeichnet. Heute geht es um das Brot des Lebens. Menschen wollten ihn für diese Aussage umbringen. Stell dir das mal vor. Jesus sagt von sich, er ist das Brot des Lebens und Menschen wollen ihn dafür töten? Da fragt man sich heute, warum? Mein Bernd ist auch das Brot und kriegt keinen Stress. Lass doch jeden sein, was er will. Brot, Pizza, Leberkäse, Döner, ich meine, wo ist das Problem? Die Antwort liegt im Kontext. Die Geschichte, um die es geht, steht in Johannes 6. Das ist das Neue Testament, das Evangelium nach Johannes. Und es handelt in der Zeit vor dem jüdischen Passafest. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs. Sie fahren über den See Genezareth nach Tiberias. Und die Menschenmenge folgt Jesus, weil er so viele Wunder getan hat. Sie folgen ihm mit Booten, sie folgen ihm zu Fuß. Und alle wollen mehr von diesem Jesus aus Nazareth wissen. Sie haben gesehen, dass er Gelähmte heil macht, dass er Kranke heilt, dass Blinde sehen. Und sie haben gehört, wie er redet. Und so sind sie mit ihm gemeinsam, also da in dieser Gegend Tiberias. Und Jesus geht auf einen Berg. Und vermutlich hält er eine ziemlich lange Rede. In der letzten, einer der letzten Serien ging es ja auch um die Bergpredigt. Und in dieser Bergpredigt hat Jesus auch das Vaterunser gelehrt. Das war die letzte Serie, die wir uns als Gemeinde angeschaut haben. Es saßen vor ihm, heißt es in Johannes, alleine 5000 Männer, also vermutlich mit vielen Frauen und Kindern, heißt es. Das heißt, wir gehen von 20.000 Leuten aus, die ihm zugehört haben. Das war eine Menge. Und Jesus sah sie und er stellt fest, die Menschen haben nichts zu essen. Wahrscheinlich waren sie so aufgeregt, als sie ihm hinterhergefolgt sind, dass sie nichts eingepackt haben. Sie hatten nichts dabei. Und Jesus möchte für die Menschen sorgen, so wie Jesus einfach ist. Er sorgt eben auch für das, was wir körperlich brauchen. Und er nutzt den Moment, um seine Jünger auf die Probe zu stellen. Er spricht Philippus an und sagt zu Philippus, sag mal, Philippus, was machen wir? Wie würdest du das Ganze lösen? Und Philippus, also Jesus, ich habe keine Ahnung. Ich meine, wir können unmöglich für diese Menschen alle Brot kaufen. Und Jesus hatte ja eine Lösung. Aber er wollte sehen, ob Philippus ihm vertraut. Und so sagt Philippus, Jesus, ich habe das jetzt mal kurz durchgerechnet. Das Catering würde uns 200 Silberstücke kosten. Und jeder würde nur ein bisschen was bekommen. Also satt wird davon keiner. Also mit anderen Worten, heute, wenn man das umrechnet, Jesus, das Projekt kostet uns 60.000 Euro. Und es reicht noch nicht mal für ein Happy Meal bei McDonald's. Jetzt kommt der Bruder von Petrus, der Andreas, und er sagt, Jesus, das Einzige, was wir haben, sind 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Also so gut wie nichts. Ich meine, ich überlege mir gerade so, wie kam er dazu, das überhaupt zu erwähnen? Vermutlich hatten sie ein Brainstorming und gesagt haben, okay, alle Ideen sind erlaubt. Und dann kam das als allerletzte Idee übrig. Und eigentlich ist das eine Witznummer. Es ist so wenig, dass man sich fragt, Andreas, warum erwähnst du das überhaupt? Aber er traut sich. Er erwähnt es und sagt, sorry Jesus, das ist wirklich das Einzige, was wir haben. Du siehst diese Menschenmasse. Das ist das Einzige, was wir haben. Und Jesus sagt den Menschen, setzt euch, nehmt Platz. Und er betet, er dankt für die Brote, er dankt für die Fische und er lässt es verteilen. Und wir kommen zu dem Wunder, was wir heute kennen als die Brotvermehrung. 20.000 Menschen werden satt. Und nicht, weil sie sich darauf einigen, dass für jeden so ein klitzekleines Krümelchen reicht und auf einmal alle ganz satt sind. Das war nicht das Wunder, sondern Jesus hat so viel gemacht durch das Wenige, was er hatte, dass am Ende die Reste eingesammelt wurden und es waren 12 Körbe übrig. Also es war wirklich das Wunder der Vermehrung. Und die Leute waren natürlich außer sich. Die Leute waren begeistert. Haben gesagt, Jesus, du bist der neue König. Ich meine, wenn nicht du, wer dann? Und so riefen sie Jesus for President. Wenn wir diesen Mann als König bekommen, dann sind unsere Probleme gelöst. Und Jesus wusste, das ist nicht sein Weg. Das ist nicht der Weg, den sein Papa im Himmel mit ihm vorhat. Denn sein Reich ist nicht von dieser Welt. Er hat null Interesse gehabt, einfach nur ein kleiner König zu sein von dieser Welt. Und um sich zu sortieren und auch zu sagen, hey, das hier geht in eine völlig falsche Richtung. Ich kriege die Leute auch nicht mehr zu anderen Dingen. Jesus geht weg. Er geht einfach weg. Vermutlich hat er noch nicht mal seinen Jüngern Bescheid gesagt. Er sucht das Weite, denn abends suchen ihn die Jünger. Sie finden ihn nicht. Und so entschließen sie sich, ohne Jesus nach Hause zu fahren, wieder über den See nach Kapernaum. Sie haben Jesus einfach dagelassen, weil sie gesagt haben, hey, der Chef, der kann für sich selber sorgen. Und sie paddeln und paddeln und sind schon über die Hälfte und paddeln immer noch. Und es ist mitten in der Nacht, weil sie so lange auf Jesus gewartet haben und irgendwann gesagt haben, jetzt müssen wir aber fahren. Und mitten in der Nacht, so beim Paddeln, holt sie Jesus ein. Ich meine, ohne Boot. Er ist zu Fuß unterwegs. Und sie wissen natürlich nicht sofort, dass es Jesus ist. Sie denken, das ist ein Geist. Sie haben Panik. Und irgendwann mal schnallen sie, dass es Jesus ist. Und dann sagen sie ihm, Jesus, komm ins Boot. Und Jesus sagt sich, du, weißt du was? Ich habe es bisher geschafft. Ich schaffe den Rest auch noch. Und Jesus läuft einfach weiter bis zum anderen Ufer. Und da kommen sie also an und gehen ihren Weg mit Jesus weiter. Die Menschen der ganzen Gegend, die konnten ihren Augen nicht glauben, ihren Ohren nicht glauben von dem, was Jesus gesagt hat. Die Brotvermehrung hat sich nochmal rumgesprochen. Die Leute waren außer sich. Und dann sahen sie Jesus auf einmal mit seinen Jüngern und haben sich gedacht, hä? Die hatten doch nur ein Boot. Jesus, wie kommst du denn jetzt hier hin? Und Jesus war mittlerweile in der Synagoge. Und hat dort gelehrt. Und die Menschen haben ihn also gefunden, nachdem sie ihn lange gesucht haben. Sie sind erstmal mit den Booten nach Tiberias gefahren, wo Jesus das Wunder vollbracht hat. Und da war er nicht. Und dann sind sie zurück nach Kapernaum und haben ihn da gesucht und fanden ihn also dann in der Synagoge. Sie kommen zu ihm und sagen, Rabbi, das ist ja sehr wertschätzend, Rabbi, wie bist du denn hierher gekommen? Jesus geht gar nicht darauf ein. Er sagt stattdessen, ich weiß, warum ihr mich sucht. Ihr wollt einfach noch mehr essen von mir. Ihr sucht mich nicht, weil ihr kapiert habt, wer hier vor euch sitzt. Kümmert euch doch bitte nicht nur um das Essen und Trinken, sondern setzt euch dafür ein, dass ihr echtes Leben bekommt, von dem ich die ganze Zeit spreche. Aber der Retter, sagt Jesus, auf den ihr alle so lange gewartet habt, und der jetzt gerade mit euch spricht, der kann euch das geben, das ewige Leben. Und dann fragen sie, hey Jesus, was sollen wir tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Und Jesus sagt, nur eins erwartet Gott von euch. Ihr sollt an den glauben, den er gesandt hat. Und sie sagen, aber Jesus, sag mal, kannst du nicht, bevor wir das tun, kannst du nicht noch ein Wunder tun? Ich meine, dann glauben wir. Sie haben schon so viele Wunder gesehen, aber sie wollten noch ein Wunder. Und dann kommen sie auf den Vorschlag, Jesus, wie wäre es, wenn du uns einfach jeden Tag zu essen gibst? Ich meine, damals, als unser Volk in der Wüste war, haben sie das Manna von Gott bekommen. Und es heißt ja von dem neuen Propheten, dass er das Manna vom Himmel ist. Jesus, jeden Tag essen, das wär's. Da müssten wir nicht mehr arbeiten. Also wenn du das tust, dann würden wir schon an dich glauben. Und jetzt kommt die Aussage von Jesus. Er antwortet und sagt, ich bin der Ich Bin, das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird niemals hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Und jetzt waren die Menschen empört. Ich meine, was? Das ist doch Jesus. Ich meine, der Sohn von Josef, das ist doch der Kerl aus Nazareth. Nazareth hat noch nicht mal einen guten Ruf. Und Jesus fährt fort und er sagt, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Jesus setzt nochmal einen drauf. Und sie sagen mittlerweile, hey, das ist eine Zumutung. Sowas höre ich mir nicht länger an und Jesus muss sich Morddrohungen anhören. Es gab viele, die sich abgewandt haben. Das war denen zu viel. Und dann dreht sich Jesus um zu seinen Jüngern und sagt, was ist mit euch? Wollt ihr auch gehen? Und von den Jüngern geht keiner. Petrus meldet sich zu Wort und er sagt, Jesus, nur deine Worte schenken ewiges Leben. Wir glauben und wir haben erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat. Warum haben sich die Leute so aufgeregt? Warum war das so ein Big Deal, dass Jesus sagt, ich bin das Brot? Ich meine, lass ihn doch denken, dass er das Brot ist. Wo ist das Problem? Die Erklärung liegt daran, dass Jesus ursprünglich, wir haben die Übersetzung, an der Stelle gibt sie das gar nicht her. Man muss in den Urtext gucken. Jesus sagt wortwörtlich, ego emi, ich bin der Ich Bin. Also ego emi, das Brot des Lebens. Ich bin der Ich Bin, das Brot des Lebens. Ich bin der Ich Bin? Ich meine, so hat Gott sich dem Mose vorgestellt. Und das wusste jeder. Das heißt, Jesus sagt damit, ich bin der, der Ich Bin, heißt, ich bin Jahwe. Ich bin, und Jahwe war der Name Gottes, das war so heilig, den hat man nicht ausgesprochen. Die Menschen damals hatten so eine Ehrfurcht, die haben, wenn sie den Namen von Jahwe schreiben sollten, haben sie eine neue Feder jedes Mal genommen. Das war richtig viel Knete. Jesus sagt damit, ich bin Gott. Ich bin mit Gott auf einer Ebene und das war ein No-Go, das war ein Todesurteil. Dafür wurde er am Ende, wissen wir, tatsächlich auch getötet. Also Jesus sagt, dass er Gott ist und das geht für die Menschen gar nicht. Und heute glaube ich, dass wir genauso irritiert werden, wenn jemand sagen würde, er ist Gott. Ich meine, überleg mal, du gehst zu einem Arbeitskollegen in deinem Büro und du kommst da an und sagst, hey, ich habe was rausgefunden und sagst, okay, was hast du rausgefunden? Ich habe was rausgefunden irgendwie. Ich habe immer mehr diese Träume und irgendwie, ich glaube, ich bin Gott. Ich stell das mal vor. Oder stell mal vor, du triffst jemanden irgendwo im Werkzeuglager oder wer weiß wo und der gibt dir so das Werkzeug raus und sagt, ach übrigens, ich bin übrigens Gott. Ich meine, was würdest du tun? Du würdest sagen, du hast sie nicht mehr alle. Du würdest sagen, bleib hier sitzen, ich kümmere mich um dich. Und dann würdest du die 1 vor 2 anrufen und würdest sagen, ich brauche mal jemanden mit einer engen weißen Jacke, die man von hinten zumacht. Und ich brauche mal eben einen Psychiater. Ja, ist doch völlig klar. Wenn dir heute jemand sagen würde, er ist Gott, dann würdest du sagen, hier, du hast auch einen Vogel. Es gibt auch heute noch Stress, wenn du sagst, Jesus ist der einzige Weg zu Gott. Das gibt Konflikte. Du kannst ziemlich viel sagen, aber wenn du sagst, ich glaube an Jesus Christus, dass er der einzige Weg zu Gott ist, kannst du dich auf Konflikte einstellen. Das ist ja schon diskriminierend. Also ich weiß nicht, wie lange es dauert, bis du dafür eine Strafe bekommst. Die Leute damals waren wütend und manche Leute sind auch heute noch wütend. Wenn jemand sagt, er ist Gott, dann gibt es ehrlicherweise, müssen wir sagen, nur 2 Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit, der Typ ist tatsächlich verrückt. Ich meine, der ist durchgeknallt, der gehört in die Psychiatrie. Das ist das eine. Und das andere, die zweite Möglichkeit ist, er hat recht. Ich meine, es gibt nicht viel dazwischen. Es gibt nicht viel zwischen verrückt und recht haben, weil wer sagt, er ist Gott, das ist so extrem, dass du dich fragen musst, was glaubst du? Du kannst, wenn du hörst, was Jesus über sich sagt, kannst du nicht einfach sagen, das war einfach ein netter Prediger. Ich meine, das war ein netter Prediger mit einem Knall. Das war ein netter Prediger für die Psychiatrie, wenn das nicht stimmt. Oder aber, es war tatsächlich Gott. Das glaube ich. Deine Antwort entscheidet alles. Vielleicht drehst du dich auch so um wie die Menschen damals und schüttelst du den Kopf und sagst, hey, das kann nicht sein. Oder sagst du wie Petrus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich glaube, Jesus, dass du wirklich der einzige Weg zu Gott bist. Was glaubst du? Jesus nimmt das Bild vom Brot. Und heute in Deutschland, wir haben ja tatsächlich Weltkulturerbe, unsere Brotkunst, das ist wirklich krass. Und wir kennen Brot als Beilage zum Mittagessen. Vielleicht für den einen oder anderen in Deutschland sogar als lästige Kohlenhydrate, wo man sagt, hey, das lasse ich besser weg. Das passt so nicht zu meinem Weight Watchers. Brot war damals Grundnahrungsmittel, nicht so wie heute. Das war die Hauptspeise. Ich meine, das war das Essen. Wenn Gäste kamen, und es waren besondere Gäste, hat man ein frisches Brot gebacken. Das war Wertschätzung. Wenn Jesus diese Rede heute halten würde, wer weiß, welches Bild er nehmen würde. Vielleicht wird er den Italienern sagen, ich bin die Pizza des Lebens. Oder den Chinesen, ich bin der Reis des Lebens. Oder Ruhrgebiet, ich bin die Pommes-Currywurst rot-weiß. Oder für manche Jugendlichen vielleicht sogar der Döner. Wer weiß, welches Bild Jesus verwendet hat. Der Punkt ist, Jesus sagt, ich bin das Grundnahrungsmittel. Ich bin das Hauptnahrungsmittel. Und zwar für das ewige Leben. Ich bin nicht nur jemand, der Wunder tut, der dich mit materiellen Dingen in deinem Leben versorgt, sondern ich bin der einzige Weg, der das ewige Leben schenkt. Ich bin das Einzige, was du wirklich brauchst. Und die Menschen damals, die suchten einfach Wunder. Die sind Jesus hinterhergelaufen wegen Wunder und Jesus hat das durchschaut. Und Jesus heilt heute auch noch. Er hat damals geheilt, er heilt heute auch noch. Und er hat damals Mägen gefüllt und er füllt heute auch noch Mägen und versorgt. Aber vielleicht geht es dir so wie den Menschen damals, dass du sagst, Jesus, ich habe ein Wunder erlebt. Jesus hat meine Ehe gerettet. Er hat mich von Krankheit geheilt. Er hat mir den Traumjob gegeben, den ich mir gewünscht habe. Jesus hat mein Gebet erhört. Und du suchst ihn, weil du sagst, Jesus, davon will ich mehr. Ich will noch mehr Wunder. Ich will noch mehr Gebetserhörung. Ich will, und so sehen deine Gebete aus. Jesus, ich will, ich will. Jesus, kannst du nicht noch mehr für mich tun? Folgst du Jesus wegen dem Wundern? Oder weil er der Retter ist? Folgst du ihm, weil du ihn brauchst, weil er der einzige Weg ist, weil er am Ende alles ist, was übrig bleibt? Ja, Jesus kann mehr Wunder tun und vermutlich tut er es auch weiter. Er wird weiter für dich sorgen. Aber das, was zählt, was wirklich zählt, ist, ob du ihn als Retter kennst. In Johannes 6, Vers 27 heißt es, bemühe dich nicht um das Vergängliche, sondern um die Nahrung, die bis ins ewige Leben reicht. Also die Wunder und das Materielle, das macht dich nicht geistlich satt für die Ewigkeit. Es ist kurzfristig und ich gebe zu, dann sehr befriedigend, aber eben kurzfristig. Du suchst nach Dingen und Ereignissen und hoffst dabei satt zu werden. Vielleicht suchst du dein Sattwerden bei deinem Partner, bei dem Erfolg, den du dir wünschst, bei deinem Traumjob, bei deiner Familie, bei deinen Kindern. Vielleicht suchst du deine Erfüllung bei Freunden oder auf deinem Konto oder bei Sport, bei Urlauben. Es gibt so viele Wege. Jeder sucht was. Was suchst du, um innerlich satt zu werden? Und dann stellst du fest, dauerhaft macht dich das nicht glücklich. Jesus sagt, nur ich kann dich für die Ewigkeit satt machen. Ich kann dir einen Hunger stillen, den kann nur ich dir stillen. Ich schenke dir das ewige Leben. Und das beginnt jetzt, wenn du an mich glaubst. Mit anderen Worten, am Ende deines Lebens bleib nur noch ich. Alles andere ist weg. Also, um dir das mal zu zeigen, am Ende deines Lebens hast du nicht mehr viel. Es ist wie so eine Kiste auf dem Kopf. Am Ende hast du nur noch diese Kiste. Und alles, was du siehst, kannst du mitnehmen. Was sehe ich jetzt? Ich meine, ich habe eine Kiste auf dem Kopf. Ich sehe nichts. Du kannst nur das mitnehmen, was du siehst. Setz dir mal eine Kiste auf. Ich meine, alles, was du dann noch siehst, kannst du mitnehmen und es ist nicht viel. Dir bleibt nicht viel übrig. Aber das, was dir übrig bleibt, wenn du das willst, ist es Jesus. Es bleibt am Ende nur Jesus. Diese Kiste zeigt mir, und deshalb ist es so eine Hilfe, was am Ende übrig bleibt. Es ist nicht mein Bankkonto. Es ist nicht dein Haus. Das kannst du nicht mitnehmen. Es ist nicht dein Auto. Es interessiert auch keinen, wie viele Autos du gefahren hast. Es sind nicht die Urlaubsfotos. Es ist kein Haustier, kein beruflicher Erfolg. Ich meine einfach wirklich nichts. Am Ende hast du einfach nur noch diese leere Kiste. Und dir bleibt nur noch Jesus. Es bleibt nur noch Jesus in deinem Herzen und nichts mehr, was du sehen kannst. Ich finde, diese Box ist eine schöne Übung. Mach das doch mal. Das Gute ist, ich kann dir vergessen, du wirst es nicht mehr vergessen, weil, ich meine, das ist ein Eindruck, der bleibt. Und wenn du das vor anderen Menschen machst, dann bleibt der erst recht. Vielleicht reichen dir auch schon, wenn du einfach die Augen zumachst und sagst, alles, was ich jetzt sehe, kann ich mitnehmen und das ist nichts. Mach das jeden Tag eine Minute als Übung, um dich auszurichten auf das, worauf es ankommt, auf Jesus allein. Und weil es auf Jesus als das Brot des Lebens ankommt, empfehle ich dir, ihn jeden Tag zu suchen. Hol dir seine Gedanken. Jeden Tag, wie frisches Brot. Denn jeden Tag prasseln neue Gedanken auf uns ein, die uns von Jesus ablenken wollen. Andere lenken uns ab von dem, was es wirklich, worauf es wirklich ankommt. Menschen um uns herum leben so, als käme es auf Auto, Haus und Konto an. Und dann vergisst du an dem Tag ganz schnell, dass es einmal allein auf Jesus ankommt. Deshalb ist das eine Übung. Suche jeden Tag das frische Brot. Hol es dir jeden Tag. Nimm dir Zeit zum Bibellesen und zum Beten. Ich meine, wenn es dir geht wie mir, Homeschooling, Homeoffice, 15 Minuten Ruhe ist irgendwie echt nicht machbar. Aber such dir Möglichkeiten in deinem Alltag, die funktionieren. Bei mir ist es so, ich habe meine Tagesschau-App, die ich vor dem Schlafengehen, eigentlich egal wie spät es ist, ich gucke immer noch mal durch, ob die Welt steht. Und ich habe meine Bibel-App, die YouVersion, so eingestellt, dass sie auf meinem Home-Bildschirm immer den aktuellen Tagesvers anzeigt. Und ich habe immer noch Zeit, da einmal drauf zu gucken und es nochmal zu lesen und nochmal drüber nachzudenken und zu sagen, Gott, was sagt mir dieser Vers? Vielleicht ist es bei dir die Zeit beim Zähneputzen. Ich fand es ganz interessant, Denzel Washington, sehr bekannt als Hollywood-Schauspieler, hat mal gesagt, er stellt jeden Abend seine Schuhe weit unters Bett, damit er morgens, wenn er aufsteht, sich hinknien muss, um sie wieder zu holen. Und dann hat er gleich die richtige Haltung, um ein Gebet zu sprechen. Mach das, was dir gut tut. Überleg dir was. Es gibt zwei Dinge, die dich abhalten können, diese Gemeinschaft zu suchen und Bibel zu lesen. Und zwei Dinge, die größer sind. Das eine ist, dass du vielleicht denkst, es geht um Wissen. Und ich sag dir, das ist eine Lüge. Also wenn du denkst, ach Mensch, die Verse kenne ich alle schon, das habe ich schon gelesen. Wenn du denkst, es kommt auf Wissen an, lass dich nicht davon aufhalten. Auch wenn du Geschichten und Verse schon kennst, Gott kann immer noch neu zu dir sprechen. Gott kann dir immer wieder Dinge neu klar machen. Und am Ende kommt es auch nicht auf Wissen an. Es geht am Ende darum, was setzt du um? Was hast du verstanden? Wissen alleine hilft dir nicht. Es gibt so manche Verse, die musst du noch öfter lesen. Ich auch, bis sie wirklich umgesetzt sind. Also lass dich nicht davon aufhalten, dass du sagst, ich kenne die Geschichte schon, ich kenne den Vers schon, sondern vertraue Gott, dass er jedes Mal zu dir sprechen wird. Und das Zweite, was wir oft denken und was uns abhält, ist die Lüge, es geht um Antworten. Und solange du Dinge nicht verstehst, lässt du dich davon aufhalten, weiterzulesen und weiterzuglauben. Also es gibt Texte, es gibt Erlebnisse, die du hast in deinem Leben. Es gibt ganze Passagen in der Bibel, die du nicht verstehst. Ich empfehle dir, lass dich davon nicht aufhalten. Weißt du, deine Fragen sind richtig. Deine Fragen sind wichtig. Nimm deine Zweifel ernst. Aber lass dich davon nicht blockieren. Hol dir jeden Tag frisches Brot. Ich spiele mit meinem jüngsten Sohn gerne Memory. Der ist gerade mal 5 Jahre und das Spiel sieht also so aus. Und da sind diese vielen kleinen Figuren drin. Und Er ist ziemlich gut. Am Ende habe ich noch, am Anfang habe ich noch versucht, irgendwie ihm Vorteile zu verschaffen. Mache ich mittlerweile nicht mehr. Er gewinnt mich trotzdem. Und wie ist es beim Memory? Du deckst eine Karte auf und stell dir vor, das wäre deine Frage. Und du weißt, da ist noch die Antwort draußen. Und dann deckst du etwas auf, was nicht passt. Und dann denkst du dir so ein Mist. Was machst du beim Memory? Du nimmst das, was du aufgedeckt hast, und du legst es einfach wieder zurück und sagst, hey, es wird der Moment kommen, wo ich weiß, wo die Antwort liegt, wo das andere Ende liegt. Und solange nimmst du dieses Memory-Teil nicht und wirfst es einfach weg und sagst, hey, dann spiele ich einfach nicht mehr weiter. Und so ist es bei uns im Leben, auch wenn du Fragen hast, dann wirfst du doch auch nicht einfach alles weg. Sondern dann leg es zur Seite, sag, es gibt die Antwort. Und vielleicht wirst du sie in der Ewigkeit erfahren. Vielleicht wirst du diese Antwort auch in der Zukunft, in der nahen Zukunft schon erfahren. Aber so wie du dich beim Memory-Spielen nicht davon aufhalten lässt, weiterzuspielen, lass dich im Glauben nicht davon aufhalten, dass du Fragen hast. Geh zu Jesus mit dem, was du verstanden hast. Er ist das Brot des Lebens. Die Frage ist also jetzt heute, wer ist Jesus für dich? Diese Antwort, die du gibst, ist alles entscheidend. Und wenn du wie Petrus sagst, ich glaube dir, Jesus, dass du der Sohn Gottes bist, dann lade ich dich ein, jetzt ein Gebet zu sprechen, indem du Jesus als deinen Gott und Retter annimmst. Wenn du das möchtest, dann sprech mit mir mit. Du kannst dieses Gebet auch jetzt mitlesen. Herr Jesus Christus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist und dass du das Brot des Lebens bist. Dass du am Kreuz für meine Sünden gestorben bist, dass du von den Toten auferstanden bist. Ich bekenne meine Sünden und vertraue darauf, dass du mir vergibst und dass du mich mit deinem kostbaren Blut reinigst. Amen. Gott segne dich.